Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wie wird Achtsamkeit eigentlich weltweit praktiziert, beziehungsweise welche Rolle spielt Achtsamkeit wo? Was für eine spannende Frage, Mai Höeng, der wir uns heute widmen, ne?
Ja, super spannend, aber ich muss es dir sagen, diese Folge zu recherchieren, das war echt nicht easy. Also es war, weil es nicht sehr viele Übersichtsartikel dazu gab, aber mein innerer Nerd wurde dann gechallenged. Und trotzdem möchte ich euch sagen, alle, die bitte zuhören jetzt, wenn ihr irgendwie in dem Bereich unterwegs seid, schreibt doch eine Masterarbeit darüber oder forscht darüber noch mehr. Die Achtsamkeits-Community wird es euch sehr, sehr danken, weil das so, so spannend ist, ja.
Also liebe Psychologen, Psychologinnen und alles, was damit zu tun hat, teilt auch diese Folge gerne mit Leuten, Pädagogen, Pädagoginnen, alles irgendwie, was das große Feld auch umfasst, wenn ihr da gerade dabei seid, vielleicht auch euer Feld so ein bisschen zu finden. Vielleicht ist diese Folge auch eine Inspiration für euch. Also danke, Danny. Denn ihr schreibt uns achtsam@deutschlandfunknova.de und gebt uns Inspiration, habt Ideen für Folgen, sagt, hey, das würde mich interessieren. Und Danny hat uns eben geschrieben und hat gesagt, wie ist denn das eigentlich so im Rest der Welt? Ja, weil wir erzählen viel von amerikanischen Studien, ne? Hast du viele dabei?
Ja, ja.
Ab und zu mal auch Deutsch oder Englisch und so weiter. Aber einfach mal darüber sprechen, wie es mit der Achtsamkeit weltweit so aussieht, ist ja auch total spannend. Also wir versuchen ja, oder wie gesagt, Mai Höeng sucht ja immer Studien und so weiter raus. Und wir versuchen auch Bücher mitzubringen und Inspiration und so weiter. Alles, damit ihr dann, wenn ihr sagt, hey, das interessiert mich total, weiter lesen oder recherchieren oder daran arbeiten könnt, wenn ihr Lust habt. Und deswegen haben wir natürlich niemals das Gefühl, das abschließend alles abdecken zu können. Ne? Das wird in diesem Podcast niemals passieren, weil es ist ja jetzt nicht irgendwie das große Buch der Achtsamkeit, was wir hier jetzt gerade irgendwie verfassen.
Nee, wir reißen das immer nur an und ganz ehrlich, also das wäre eine Doktorarbeit, ne? Also diese Fragestellung, und wir öffnen die Konversation, glaube ich, so verstehe ich das eher.
Und wie gesagt, wenn ihr eine Doktorarbeit über dieses Thema schreibt, dann schreibt uns, wir sind interessiert. Also am Ende einer jeden Folge hier bei Achtsam gibt es auch eine Übung, weil wir ja nicht nur intellektuell über Achtsamkeit sprechen wollen, sondern es auch leben und trainieren wollen. Und ansonsten stelle ich uns wie immer noch mal kurz vor, falls ihr vielleicht sogar zufällig heute das erste Mal dabei seid. Mai Höeng ist Verhaltenstherapeutin und Psychologin und beschäftigt sich seit immer schon mit Achtsamkeit.
Ja.
Und ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Autorin und beschäftige mich seit ein paar Jahren unter anderem mit Achtsamkeit, Psychologie, Neurologie und derlei. So, los geht's rein ins Thema. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also fangen wir nochmal ganz kurz natürlich an. Wie gesagt, auch für Leute, die vielleicht nicht so häufig dabei sind bei uns. Was ist Achtsamkeit?
Achtsamkeit ist das Gewahrsein darüber, was in uns und um uns herum im gegenwärtigen Moment geschieht. Und dabei bewahren wir immer eine offene Haltung gegenüber all dem, was wir erleben. Also wir verurteilen das nicht. Und auf uns selbst bezogen meinen wir damit ein Bewusstsein für unsere Gedanken, Gefühle und unseren Körper. Und auf unsere Umwelt bezogen, ja, unsere Mitmenschen, was haben die eigentlich für Gedanken, Bedürfnisse und Wünsche, die Natur, alles, was um uns herum ist. Und diese Fähigkeit, die können wir trainieren und deshalb sind wir hier.
Das wollen wir zusammen machen. Und wir haben so eine tolle Community. Ihr teilt auch immer so, ja, wie ihr das so macht, diese Achtsamkeit. Weil es gibt ja nicht eine Regel, die in Stein gemeißelt ist. Ne? Jeder kann seine eigene Achtsamkeit auch für sich entdecken. Wenn jetzt jemand sagt, ich will aber kein Dankbarkeitstagebuch führen, da haben wir schon schöne Ideen, was man stattdessen machen kann. Oder ich mache lieber Gehmeditation als Sitzmeditation. Das ist alles fein. Es ist alles so, wie ihr das für euch strickt, ist es fein. Und ja, das macht sehr Spaß, eben da in Austausch immer wieder zu kommen mit euch, wenn ihr uns sagt, ja, ich habe jetzt aber den und den Weg für mich gefunden. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Und ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt zu deiner Studie, die du quasi für uns selber fast angefertigt hast, kommen, ganz kurz nochmal, wir hatten ja auch schon mal eine Folge gemacht über die Wurzeln der Achtsamkeit und die liegen ja im Buddhismus.
Genau, im Buddhismus, in Asien. Aber es gibt auch, und das erzähle ich später auch nochmal, im Christentum auch ähnliche Praktiken. Aber so wie ich vorgegangen bin, erstmal, ich habe gedacht, okay, gut, weltweit. Okay, wir wissen, in Asien gibt es den Buddhismus, aber wie verteilt sich das denn so? Habe ich einfach mit MBSR gefangen. Mhm. Wir haben auch eine Folge dazu, das ist Mindfulness Space Stress Reduction oder auf Deutsch Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Das wurde von John Kabat-Zinn, dieses Programm wurde von ihm entwickelt. Er ist Molekularbiologe. Und das ist ein 8-wöchiges Programm, in dem ganz frei von Spiritualität oder auch Religion Achtsamkeit vermittelt wird. Und ursprünglich, in dem Namen steckt es ja schon, das Ziel, um einfach Stress zu reduzieren. Mittlerweile gibt es so tausende Studien und auch 100 Adaptationen, MBSR für Schlaf, für spezifisch für Depressionen, alles Mögliche gibt es. Also wir haben ja auch mal gesagt, das ist so die Mutter der Achtsamkeitsprogramme. Und von da bin ich erstmal ausgegangen, dass ich geguckt habe, wo überall tümmelt sich das denn? Weil da weiß man, gut, wenn es MBSR-Lehrende gibt, also die diese Kurse vermitteln in dem Land, dann weiß ich auch, okay, da spielt das eine Rolle, ne?
Und dann hast du geguckt, wo es die meisten MBSR-Lehrenden gibt.
Genau, also was ich gemacht habe, und es war nicht so einfach und auch nicht abschließend, also bitte nagelt mich nicht fest auf irgendwelchen Zahlen, weil ich habe einfach geguckt, gibt es Datenbanken, wo diese ganzen Lehrenden, MBSR-Lehrenden aufgeführt sind, und habe dann mit einer quasi Strichliste dann immer so geguckt, okay, einer in England, einer in den USA und habe aber dann Excel genommen irgendwann, und man sieht, dass natürlich sehr, sehr viele auch in den USA natürlich sind, da wo es auch entwickelt wurde. In Spanien auch super viele. Also ich muss auch sagen, wenn ich auf Meditationsretreats gehe, treffe ich auch viele Spanier. Das scheint da irgendwie auch auf einem guten Boden zu fruchten. Deutschland ist ganz weit vorne auch. England auch viele.
England sehe ich an deiner Liste. Ja. Genau. Und auch Sachen, wo man vielleicht jetzt gar nicht, die man gar nicht so als erstes auf dem Schirm hat, so wie Polen und Irland.
Irland auch, Niederlande auch. Also Europa ist da sehr, sehr stark vertreten, aber auch, also ich meine, wenn das dann wenige, wobei Türkei auch hier, 25 habe ich in dieser Datenbank gefunden. Man sieht, also was ich so quasi als Fazit rausziehen konnte, es ist schon gut verteilt. Es gibt diese Top-Länder quasi, auch Schweiz gehört dazu. Auffällig ist, dass es in Asien wenige MBSR-Lehrende gibt, aber es macht ja auch Sinn, weil das sind Länder wie zum Beispiel Thailand, China, Vietnam oder so, wo es den Buddhismus gibt. Die gehen dann einfach in den Tempel und üben das dann. Die sagen, ich brauche ja kein MBSR. Ne? Das macht wirklich Sinn. Und was auch auffällt, ist, dass in afrikanischen Ländern, also dass da auch gar nichts verbreitet ist. Aber da habe ich sogar eine Studie später für euch mitgebracht tatsächlich. Ja.
Ah, auffällig. Ja. Okay, und dann hast du nochmal sowas angefertigt mit diesem Programm, das von Google-Mitarbeitenden entwickelt wurde, Search Inside Yourself, ne? Weil genau. Das sind eben Sachen, also warum nehmen die MBSR und Search Inside Yourself? Weil man das nachweisen kann einfach.
Richtig, es gibt auch Studien dazu, es ist standardisiert. Das heißt, wenn ich weiß, okay, da führt jemand Search Inside Yourself durch, dann gibt es ein Manual und ich weiß, okay, der hat das und das gemacht. Also es gibt Inhalt, weil es gibt natürlich ganz viele Meditationspraktiken. Ich gehe nur den Weg, wo es halt am meisten halt irgendwie auch Studien gibt. Und das ist ja für den Kontext, dieses Search Inside Yourself, gerade für Mitarbeitende, SAP hat das auch integriert. Und das ist dann auch, haben sie ganz, ganz viele weltweit. Und da fand ich spannend, also super viele in den USA, weil da wurde es auch entwickelt, natürlich irgendwie 146. Tatsächlich, da bin ich auf die Seite von Search Inside Yourself und die haben mir wirklich alle Lehrenden ausgespuckt. Also das ist würde ich sagen, verlässliche Zahlen. 146 Lehrende in den USA. Deutschland ist auch weit vorne mit 53 Lehrenden und sehr, sehr weit verbreitet. Also das findet man wirklich fast überall, auch in Vietnam. Und das fand ich wieder spannend. Da findet man es in asiatischen Ländern, weil ich würde sagen, weil es für den Arbeitskontext gemünzt ist. Ne? Da denken sich halt so, naja, das scheint jetzt so zu wirken für Organisationen, dann lernen wir das auch mal und bringen das dann auch weiter.
Okay, spannend. Und Kanada natürlich. Hier sehe
ja,
ich auch.
Kanada. Also wirklich ganz viele, ne? Brasilien, Australien, Portugal, wir denken halt nicht so daran, ne? Aber Leute, wie cool ist das? Wir haben eine richtig, richtig krasse, große, weite Achtsamkeits-Community. Das mag zwar anders gelabelt sein, aber wir alle sind auf dem Weg und üben gemeinsam.
Und mit verschiedenen Programmen auf verschiedene Arten und Weisen und eben, wie du auch eben gesagt hast, wo jetzt auf der Welt noch jemand täglich meditiert, sich mit dem Thema beschäftigt oder, keine Ahnung, seine Gedanken reflektiert, das wissen wir natürlich nicht.
Ja,
also ja. Da braucht es noch Masterarbeiten, Doktorarbeiten und Bücher vielleicht auch einfach. Also wie spannend ist das, wenn man sich auf die Suche macht auf der Welt nach Achtsamkeit? Was für ein schönes Buch, falls jetzt jemand sich inspiriert fühlt, dieses Buch zu schreiben. Das wäre doch auch voll cool.
Bitte, bitte, so schön. Ich hoffe, wir können Inspiration liefern. Aber ich habe natürlich dann auch nochmal in Deutschland geguckt, wie verbreitet ist es hier eigentlich. Und wir haben hier den MBSR-MBCT-Verband für Achtsamkeitslehren. Und die hatten, das war so schön, da musste ich keine Statistik machen, die hatten das nämlich schon, ja. Stand 2020, dass es 1050 AchtsamkeitslehrerInnen gibt und jährlich sind es 100 mehr, die dazukommen. Bei denen, bei so einem Verband ist es halt so, die haben halt so einen bestimmten Standard, dass Leute dann da auch aufgenommen werden. Und ich muss ja dazu sagen, wir wissen ja gar nicht, wie viele Lehrende es auch noch gibt, die zum Beispiel nicht zu MBSR gehören oder die sich da nicht in so einem Verteiler dann auflisten lassen. Das sind ja auch nochmal sehr, sehr viele, ne?
Und hier von mir natürlich auch nochmal der Hinweis, ne? Wir haben eine Folge gemacht über Kurse, in denen man Achtsamkeit lernen kann. Ihr könnt auf deutschlandfunknova.de gehen und da ins Achtsam-Archiv und dann scrollen, scrollen, scrollen und dann auch gerne nochmal hören und teilen, wenn ihr jetzt hört, dieser Kurs, das klingt irgendwie spannend, habe ich noch nichts von gehört, was ist denn das und so weiter, da haben wir schon drüber gesprochen. Schaut's euch oder hört's euch doch nochmal an. Und es gibt auch diesen Verband, von dem du eben gesprochen hast, falls ihr auch Kurse sucht, weil wir kriegen auch immer mal wieder so E-Mails von euch, wo ihr fragt, ja, wo kriege ich denn jetzt einen MBSR-Kurs her? Ich sage das mit sehr viel Liebe, aber dafür sind wir nicht zuständig. Meldet euch gerne bei dem MBSR-Verband. Oder ja, googelt, recherchiert, findet einfach, weil ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt und ich weiß ja nicht, wo der nächste Kurs in eurer Gegend ist. Ich weiß das ja nicht. Ich kann das nicht für euch beantworten. Also ihr müsstet da selber euch auf den Weg machen und gucken, wo da bei euch in der Nähe irgendwie der nächste Kurs ist. Und wenn ihr Lust habt, hört die Folge doch einfach nochmal an. Und du hast ja auch gesagt, du hast im Christentum ja auch Achtsamkeit durchaus gefunden.
Ja, total schön. Auch ich habe ein Zitat mitgebracht, ne, von Meister Eckhart. Er sagt, die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht. Und das notwendigste Werk ist immer die Liebe.
Oh.
Ja, total schön. Und Meister Eckhart, das war ein sehr einflussreicher deutscher Dominikaner, spätmittelalterlicher Theologe. Oder manche bezeichnen ihn auch als Mystiker. Und er hat in diesem mittelalterlichen Gläube wirklich zur Selbstbestimmtheit im Leben aufgerufen und auch so ein Vertrauen in Gott. Und hat dann auch gesagt, dadurch kriegt man so eine Haltung von Gelassenheit, auch im alltäglichen Leben. Und das ist halt schön, dass es halt schon im Mittelalter da war hier, ne? Also, dass wir so gar nicht so sehr auf die Suche gehen, so wo aus dem Buddhismus oder irgendwie so, sondern es gab schon auch wirklich so Praktiken hier im Christentum. Oder ich habe noch ein weiteres Zitat mitgebracht. Er sagt, nimm dich selbst wahr und wo du dich findest, da lass von dir ab. Das ist das Allerbeste.
Oh, das ist auch schön.
Das ist gut, ne?
Das
also
ist
dieses, ja, dieses Loslassen von der eigenen Person, von dem Bild, was wir von uns selbst haben. Wir erzählen uns irgendwelche Geschichten. Ah, ich bin so ein Loser. Ne? Wir glauben, das so zu wissen, aber dann einfach loslassen. Auch das Bild, was wir von anderen haben, loslassen, um dann so einen Zustand der Gelassenheit zu bekommen. Und das ist ja auch sehr nah an der Achtsamkeit dran, wo es darum geht, dass wir all die Beobachtungen, die wir haben, einfach nicht verurteilen. Ne? So eine Urteilsfreiheit.
Und im Christentum gab es eben auch diese ganzen achtsamkeitsbasierten Übungen, die wir jetzt eben heutzutage in unter anderem in MBSR-Kursen oder so finden, nämlich ganz normal das Beten.
Ja, also in der Kontemplation, dieses spirituelle Gebet, da geht es ja wirklich darum, wieder ins Schweigen zu kommen, zu lernen, auch anders mit Gedanken und Gefühlen umzugehen. Gut, das Ziel ist es halt irgendwie, sich Gott quasi zu nähern, aber auch die Wahrnehmung des Atems. Also ich habe in diesem Zusammenhang echt nochmal mich durch viele Texte durchgelesen und fand das so spannend. Oder was auch über Kontemplation gesagt wird. Also das wurde definiert unter anderem als, das ist das Hören auf die Stille hinter allen Gedanken und Gefühlen. Wie schön, wie toll. Das ist ja genau das, was wir auch machen in der Meditation oder auch Rosenkranzgebet, ne? Dieses wiederholende Beten, wo man diesen Rosenkranz hat mit Perlen, was auch helfen kann. Das ist ja im Buddhismus zum Beispiel auch zu finden, ja, wo man dann so Gebetsketten hat. Und einfach zusammenfassend finde ich, es gibt ganz, ganz viele Parallelen zwischen Christentum oder anderen Praktiken, Achtsamkeitspraktiken. Und es gibt zum Beispiel den Benediktushof. Das ist einer der größten Zentren für christliche Kontemplation und Achtsamkeit, aber auch für Zen-Meditation. Also die haben das wirklich wirklich alles unter einen Hut gebracht, wirklich, ja, in Europa. Und da kann man dann hingehen für so Kurse auch. Man kann eben BSR-Kurse machen, aber auch einen Kurs zur Kontemplation, christlich, und auch so Retreats dort machen. Also fand ich super spannend. Ich war da noch nicht, aber mega
spannend.
Klingt
spannend, total, was es alles gibt, ne? Super. Mhm. Und dann natürlich gucken wir nach Asien. Das ist ja aber schon so die Urwiege so der Achtsamkeit, ne? Also Thailand, Vietnam, Korea, China, da ist der Buddhismus weit verbreitet. Auch darüber, wie gesagt, haben wir eine Folge gemacht, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Also da ist MBSR dann eben, wie du gesagt hast, nicht so weit verbreitet, weil das eher so im normalen Alltag sowieso stattfindet, diese Achtsamkeit, ne?
Genau, also es ist wirklich unnötig. Die würden wahrscheinlich denken, warum soll ich Geld dafür bringen, wenn ich einfach in den Tempel gehen kann? Und die zeigen mir das, da ist halt wirklich so. Da gibt es halt Achtsamkeitstage, das ist sehr normal. Und zum Beispiel in Thailand, wo der Buddhismus wirklich, also da geht man halt und sieht dann einfach auch Mönche, die da so entlang gehen und ihre Gehmeditation machen. Also wunderschön, finde ich. Da hat mir eine Freundin erzählt, dass sie schon als Kind in der Schule gelernt hat zu meditieren, ne? Oder halt die Familienmitglieder bringen sich das einfach bei. Das ist viel, viel präsenter. Oder in Indien zum Beispiel. Da ist natürlich der Hinduismus, hat auch eine ganz weite Meditationspraxis, eine ganz zentrale Rolle. Aber in Asien allgemein, da gibt es ja auch Qigong, Tai Chi, das wird verwendet im Rahmen von traditionellen medizinischen Behandlungen. Für mich ist das eigentlich Meditation in Bewegung, ne? Also Qigong zum Beispiel. Und wir im Westen, sage ich mal, nehmen das jetzt immer mehr oder integrieren das in diese Mind-Body-Medizin, wo es ja auch immer mehr Untersuchungen zu gibt.
Oh ja, stimmt. Ah, Tai Chi habe ich noch nicht gemacht, aber Qigong habe ich auch schon mal ausprobiert. Das ist ganz toll. Und dann, wir gucken, wir drehen die Welt und gucken jetzt mal in den Nahen Osten beziehungsweise in die muslimischen Länder.
Ja, genau, da habe ich nochmal, also das war dann echt so spannend, ich musste dann irgendwann auch aufhören, weil ich dachte, oh Gott, dann werde ich niemals fertig irgendwie, aber es war so, so spannend, einfach in den Sufismus reinzugucken, ne? Das ist eine spirituelle Strömung des Islam, also die Anhänger, die nennt man Sufist, und die ausüben Sufi oder Derwische, und die sind so in Orden quasi organisiert, ja, die Mitglieder, und da ist es auch ganz wichtiger Bestandteil oder zentral, meditative Musik zu hören, aber auch Musik zu machen oder auch diese Tänze von diesen Derwischen, die haben dann so Gewänder an und die drehen sich so, das sieht so schön aus, also alles um, also das ist eine spirituelle, also religiös, um Gott näher zu kommen, aber auch also Meditation gehört dazu, und ich habe Schriften gelesen, da wird wirklich beschrieben, wie man das Bewusstsein auf den Atem lenkt und auch achtsam mit Gedanken umgeht, also so krass, da habe ich nochmal ganz, ganz viel gelernt, und ja, in der Türkei, Iran, Pakistan, Saudi-Arabien, da wird das praktiziert.
Oh, ist das toll. Das ist auch so spannend. Guckt euch das mal an, wenn ihr das noch nie gesehen habt, diesen Derwischtanz. Das sieht auch einfach total toll aus. Und ich finde, man sieht auch, dass es meditativ ist.
Ja, also diejenigen, die so tanzen, die kommen in so einen meditativen Zustand, aber wenn man zuguckt auch, ja, das hat dieses sehr, sehr Beruhigende, und auch irgendwie, die haben das erzählt, wie sie mit ihren Gesten, die eine Hand ist nach oben gerichtet, um das zu empfangen, was Gott gibt, und die andere so nach unten, um das weiter abzugeben, diese Liebe auch, also so schön, wunderschön.
Ja. Oh, und wie schön es auch ist, was für verschiedene Gesichter die Achtsamkeit hat, ne? Weil wir sagen doch immer, es gibt nicht eine Achtsamkeit. Wenn jetzt jemand zum Beispiel fragt, ja, ich will mich mit Achtsamkeit beschäftigen, wie geht denn das? Dann gibt es keine Antwort. Und das ist ganz schön, finde ich, weil es so komplex ist, dass es so viele Antworten gibt. Und unter anderem auch, haben wir mal jetzt in Achtsam über den Sufismus gesprochen. Faszinierend. Dann hast du auch nach Afrika, Südafrika vor allem geguckt.
Ja, und da habe ich eine Studie von Esther Ajari gefunden, 2020, erschien in der European Journal of Environmental and Public Health. Und da wurde ganz klar auch beschrieben, dass Achtsamkeit in Afrika kaum verbreitet ist, also auf dem ganzen Kontinent. Verschiedene Erklärungen gibt es da, also dass einerseits Pflanzenheilkunde in afrikanischen Staaten immer noch sehr, sehr verbreitet ist. Und wenn wir jetzt gucken, in westlichen Ländern, MBSR hat ja vor allen Dingen auch Zugang gefunden, weil das so eine, ja, eine Art ist einfach der Behandlung, ne? Also wir benutzen das ja auch in den Psychotherapien jetzt quasi. Psychotherapie ist in Afrika dann auch nicht so, so verbreitet, ja. Und da haben die sich damit auseinandergesetzt, mit der Frage, könnte es denn nicht nützlich sein, weil es einfach doch auch niedrigschwellig ist, um das einzuführen, Achtsamkeits- oder MBSR. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr wenig, und ich habe noch eine andere Studie gefunden. Das war eine qualitative Studie, also sprich mit Interviews, zum Thema Achtsamkeit bei Menschen, die mit HIV leben, in Südafrika von Magidson et al. 2020 und die erschien in der Social Science Medicine. Vielleicht hole ich nochmal ein bisschen aus. Qualitative Studien, die sind immer dann vor allen Dingen wichtig, also wir führen Interviews, wenn es ein Forschungsfeld gibt, wo wir noch nicht so viel wissen. Wir müssen erstmal gucken, kommt das überhaupt eigentlich an, Achtsamkeit? Weil wir leben jetzt schon damit, das ist irgendwie schon so total normal, aber wenn jemand noch nie was davon gehört hat, dann weiß man ja nicht genau, denken die, das ist totaler Quatsch und deshalb erstmal so ein bisschen vorfühlen, bevor man sagt, okay, wir machen jetzt so ein Training und haben so eine Interventionsgruppe und so eine Wartegruppe, da nimmt dann sonst keiner teil, ne? Also erstmal gucken, kommt das an, ne? Das ist ganz wichtig. Und die meisten, die haben da auch angegeben, die nennen das Thinking Too Much. Das ist ein sogenanntes Idiom of Distress. Das ist kommt aus der medizinischen Anthropologie, weil nicht in allen Kulturen und Gesellschaften spricht man zum Beispiel von Grübeln. Menschen haben ihre eigene Art und Weise, wie sie darüber sprechen, aus unterschiedlichen Gründen, weil das zum Beispiel stigmatisiert ist oder so, oder weil sie es tatsächlich anders empfinden. Also Kultur kann ja wirklich auch beeinflussen, wie wir Symptome wahrnehmen und auch ausdrücken. Und viele, und das gibt es auch zum Beispiel in Asien, die sagen dann nicht so, oh, ich grübel oder ich habe eine Depression, sondern ich leide an so einem Ding und das heißt, ich denke zu viel nach. Ja, ich denke zu viel nach. Thinking too much. Mhm. Und im Rahmen dieser Studie, die wurde in Südafrika durchgeführt, in Kapstadt, haben die sehr ausführliche Interviews durchgeführt mit 19 Patientinnen, die mit HIV leben und auch Substanzkonsum betreiben, also Alkohol, aber auch andere Substanzen. Und die wurden dann gefragt, naja, welche Rolle spielt denn eigentlich das, wenn du so viel nachdenkst, ja, mit dem Substanzmissbrauch und wie angemessen würdest du denn zum Beispiel zur Behandlung dessen so ein Achtsamkeitstraining finden und gibt es irgendwelche hilfreichen Faktoren dafür? In diesem Interview, um dann einfach mal so ein bisschen so eine Kostprobe davon zu bekommen, was ist Achtsamkeit eigentlich, haben die dann so eine 5-minütige Achtsamkeitsmeditation mit dem Interviewer gemacht und da kamen ganz spannende Ergebnisse raus bei dem Interview. Die haben erstens mal gesagt, naja, ich denke einfach so viel nach, also ich denke, es könnte mir helfen, Achtsamkeit im Kontext meines Substanzmissbrauchs, weil ich erstmal mir bewusst bin, wenn ich zu viel nachdenke oder irgendwie sowas, ne? Und ich bin mir meines Körpers bewusst. Und da haben die Menschen auch gesagt, ich könnte mir das schon gut vorstellen mit der Achtsamkeit, weil es hilft ja auch irgendwie, dass man fokussierter ist und dass man die Gedanken irgendwie auch ein bisschen auf was anderes ablenken kann. Also das heißt, ohne dass die Menschen wussten, was Achtsamkeit ist, die haben ja keine Definition bekommen, haben sie durch diese kurze Übung und durch die Beschreibungen darüber so erfahren und gesagt, ja doch, ich könnte es mir eigentlich gut vorstellen. Und das wäre dann zum Beispiel ein Ausgangspunkt zu sagen, okay, wenn es da wirklich ankommen könnte und denen helfen könnte, dass man auch Achtsamkeit zum Beispiel nach Afrika bringt. Nach Südafrika.
Dazu fallen mir wieder ganz viele Sachen ein. Also ja, das ist total faszinierend. Einmal dieses Thinking Too Much. Da habe ich auch in verschiedenen Büchern drüber gelesen, dass viele Leute auf der Welt bei Befragungen gesagt haben, dass das für sie ein ganz großer Stressor ist, zu viel zu denken. Also da gab es genau auch diese Formulierung bei dieser Umfrage. Also irgendwie scheint es öfter benutzt zu werden, so auch in der Wissenschaft. Und dazu habe ich zwei Buchtipps an dieser Stelle. Einmal Johan Harry, den habe ich schon mal vorgestellt, der Welt nicht mehr verbunden. Da geht es eben um Depressionen. Da sind auch Zahlen und Studien drin, wie es zum Beispiel aussieht mit Depressionen in afrikanischen Ländern versus in westlichen Ländern und in den USA. In Deutschland ist auch, Deutschland ist ganz weit oben bei den weltweiten Depressionszahlen und im Vergleich zu Afrika, ja, also wirklich die westliche Welt, was da die Zahlen betrifft, ist ganz weit oben bei den Depressionszahlen und da sind eben auch nochmal Zusammenhänge da, genau wie du gesagt hast, dieses Thinking Too Much, wie man damit umgehen kann weltweit. Und also Johan Harry, der Welt nicht mehr verbunden, ist ganz, ganz toll, das fiel mir gerade dabei ein und auch ein toller Buchtipp, ein Buch, wo es um Angst und Denken geht und genau darum, dass wir uns in Angst reindenken, warum das so ist, warum wir uns auch in manchen Ländern mehr in Angst denken als in anderen. Das habe ich gelesen bei Roland Paulson, Die große Angst. Die kann ich euch beide auch nur ans Herz legen, weil es da auch genau darum geht, auch eben um diesen globalen Vergleich mit dem Denken und der Angst und wie das alles zusammenhängt und wie man da eben mit Achtsamkeit auch umgehen kann, fiel mir gerade ein, weil diese ganzen Formulierungen wie den Geist sammeln oder thinking too much oder so, das habe ich beides auch in diesen beiden Büchern gefunden. Deswegen fand ich das gerade ganz spannend und musste das loswerden. Dann sind wir jetzt in Nordamerika wieder angekommen, allerdings bei den indigenen Völkern Nordamerikas.
Genau,
ne?
Ja, fand ich auch super interessant. Da habe ich eine Studie gefunden von Lee und Gobert, 2015 erschienen im Journal of Child and Family Studies. Und die haben sich dafür interessiert, würden achtsamkeitsbasierte Interventionen, würde das auch passen zu indigenen Völkern oder wie muss man das so verändern, also dass es dann kultursensibel, kultursensitiv angepasst wird, das Manual der vom MBSR, damit das auch bei dieser Gruppe ja durchgeführt werden kann. Und zunächst haben sie erstmal Ähnlichkeiten oder Unterschiede auch sich angeguckt, aber vor allen Dingen Ähnlichkeiten gefunden zwischen Achtsamkeit und kulturellen Praktiken von indigenen Völkern Nordamerikas. Also bei der Achtsamkeit ist es ja so, wir haben so ein absichtsvolles Bewusstsein, was wir versuchen zu kultivieren, ne? So eine Offenheit, Akzeptanz, aber dann auch Mitgefühl. Und das passt wohl sehr, sehr gut, sagen die Autoren auch mit, dass diese indigenen Gemeinschaften ja auch kulturelle Praktiken haben, um einfach Tugendhaftigkeit, Gerechtigkeit, aber auch so eine Ausgeglichenheit zu kultivieren, zu vermehren quasi. Und dann ist es ja so bei der Achtsamkeit auch, wir wollen immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückkehren. Und da gibt es Praktiken in diesen Völkern, zum Beispiel Visionssuche oder Vision Quest hieß das. Ich weiß nicht, ob das die richtige Übersetzung ist auf Deutsch. Schwitzhütten, also wirklich Sweat Lodges oder andere heilige Zeremonien, Tänze oder so, wo es auch immer wieder darum geht, in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren, um dann eine sehr starke Verbindung mit dem Land, mit den Ahnen und der Natur herzustellen. Und diese Vision Quest, das ist wirklich so, Personen begeben sich da in die Natur, ziehen sich alleine zurück, um auch da so wirklich so Visionen aufzusuchen, aber halt wirklich in Kontakt zu kommen, ne? Durch Gebete, Meditation. Und diese Sweat Lodges ist wirklich, man setzt sich da teilweise auch kollektiv in so kleine so Saunahütchen. Auch da ist es so, das ist so ein Ritual mit Gesängen und auch Gebeten zur Reinigung, auch zur Heilung, um auch wieder in Verbindung zu kommen. Und in diesem Artikel stand auch etwas über Interbeing natürlich, ja, Achtsamkeit, das hatten wir auch eine Folge. Dieser Verbundenheit, ne, mit allem, gegenseitige Wechselseitigkeit. Und auch das ist natürlich bei den indigenen Völkern verbreitet, diese Verbundenheit mit der Natur, wirklich auch mit der Natur zu sprechen. Ja, das ist was Lebendiges, was in uns ist und wir sind in ihr. Und eine weitere Ähnlichkeit ist in der Achtsamkeitspraxis, da richten wir ja unsere Aufmerksamkeit immer auf irgendein Objekt. Das kann der Atem sein oder wirklich ein tatsächliches Objekt, ein Mantra als Anker. Und Ähnliches gibt es halt auch bei denen, dass sie Praktiken haben. Auch sie kultivieren die Stille und hören wirklich zu. Also dieses tiefe Zuhören scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Und basierend auf diesen Vorarbeiten und Überlegungen haben sie sich wirklich auch mit angesehenen Älteren zusammengesetzt oder Praktizierenden dieser Glaubensgemeinschaften von den indigenen Völkern zusammengearbeitet und guckt, wie können wir jetzt dieses Achtsamkeitsprogramm adaptieren. Und da haben die halt neben den Dingen, die wir halt auch schon kennen, zum Beispiel Achtsamkeit auf den Körper oder auf die Gedanken, auf Emotionen und so, noch Dinge hinzugefügt, zum Beispiel ganz genau dieses achtsame Zuhören oder Achtsamkeit gegenüber der Natur oder auch so eine Ausrichtung auf Vision. Leider habe ich keine weiteren Informationen dazu gefunden in dem Paper. Man müsste wahrscheinlich die Autoren mal anschreiben, weil mich hätte das schon sehr interessiert, was genau üben sie denn da drin, also in diesen neuen Modulen. Ne? Aber eine super spannende Frage, einfach zu sagen, hey, wir nehmen das und passen das auch so an, damit es zu den Werten derjenigen passt, die es halt praktizieren auch.
Oh, ist das schön. Ich habe das jetzt alles, was du gesagt hast, vor mir gesehen mit den Schwitzhütten und der Visionssuche und der dem achtsamen mit der Natur sein und so weiter. Oh, das ist so schön. Und da, siehst du, da fehlt uns jetzt also noch mehr Material. Also liebe Leute, schreibt Bücher, schreibt Doktorarbeiten, was auch immer ihr macht. Wir brauchen da mehr Material. Das ist so toll. Ich glaube, da gibt es noch so viel zu erforschen und zu berichten auch. Und da gibt es noch so viel Potenzial für Austausch weltweit zwischen dem Westen, zwischen Afrika, indigenen Völkern, Asien sowieso. Also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel, wo wir zusammenarbeiten können, wo wir voneinander lernen können, wo wir aufeinander aufbauen können. Toll. Das fand ich sehr, sehr, sehr inspirierend. Danke, Danny, für diese Idee.
Danke, Jenny.
Zu gucken, wie es aussieht, mit der Achtsamkeit global. Danke für deine Mühe. Du hast ja da fast selber Studien hergestellt.
Fast.
Aber auf jeden Fall schön gesammelt. Ja, vielen, vielen Dank. Was hast du uns denn jetzt in diesem Zusammenhang für eine Übung mitgebracht? Da bin ich ja jetzt gespannt.
Ich habe jetzt eine Meditation geschrieben, in der wir einfach auch in Verbindung gehen können mit all den anderen Menschen, die einfach diesen Weg gehen, den wir auch gehen, diesen Weg der Achtsamkeit. Also, weil das hat mich auch so sehr inspiriert, weil ich gedacht habe, überall sitzen Menschen und das muss ja nicht Achtsamkeit heißen. Das kann ganz anders heißen, ein anderer Begriff sein, aber wir alle haben das in uns und deshalb praktizieren wir das. Ich würde auch sagen, das ist eigentlich die Natur des Menschen. Wir kommen nur davon ab, wenn wir uns in bestimmte Kontexte begeben und das hat mich so sehr berührt, da habe ich versucht, etwas Passendes zu finden für euch.
Oh, wie schön. Ja, genau. Wir haben auch alle diese Sehnsucht in uns, uns selbst zuzuhören. Mhm. Und ich glaube, dass es eben im Westen schwieriger ist, sich selbst zuzuhören, weil noch mehr Computer, noch mehr Geräte, noch mehr Stress, noch mehr mit Bahnen von A nach B fahren, im Stau stehen mit dem Auto, noch mehr Geballer ist, glaube ich, dass wir da dem dann einen Namen geben und einen Kurs machen und so weiter und das ist eben in anderen Ländern dann vielleicht doch noch ein bisschen anders. Schön, dass wir da eben wieder was gelernt haben und inspiriert wurden. Dann, wie immer, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Denn wir sagen ja hier in Achtsam auch immer, unsere Aufmerksamkeit ist so wichtig, ob wir unsere Aufmerksamkeit immer ins Außen bringen oder ins Innen oder eben, mit wem wir auch vielleicht, sei es mit Kopfhörern, unsere Zeit verbringen, achtsam das planen und das dann intentional durchführen. Das ist alles ganz, ganz wichtig und gehört zur Achtsamkeit dazu. Deswegen danke, dass ihr eure Aufmerksamkeitstaschenlampe jetzt in den letzten Minuten auf uns gerichtet habt.
Danke.
Dann würde ich sagen, wie immer, macht's euch gemütlich und macht die Meditation, die Übung von Mahjong mit. Vielen Dank fürs Schreiben und Vorbereiten und Recherchieren. Gerne. Und dann sage ich Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du in Verbindung mit all den anderen Menschen gehst, die gemeinsam mit dir den Weg der Achtsamkeitspraxis gehen. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Wenn du merkst, dass dir das Sitzen in diesem Moment schwerfällt, komme gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es ganz freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nimm dir diesen kostbaren Moment für dich. Alles, was du jetzt nicht brauchst und dich in deiner Umgebung stört, kannst du einfach ruhen lassen und beiseite legen. Ich lade dich nun ein, deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung zu richten. Beobachte, wie sich bei der Einatmung dein Bauch hebt und bei der Ausatmung dein Bauch wieder senkt. Du kannst innerlich mitsprechen oder deine Hände auf deinen Bauch legen, um noch besser die Bewegung deiner Atmung zu spüren. Werde dir bewusst, wie jetzt, in diesem Moment, Millionen von anderen Menschen mit dir ein- und ausatmen. Manche von ihnen meditieren gerade in diesem Moment mit dir. Andere nehmen sich in diesem Moment eine bewusste Pause, weil sie vielleicht vorher eine schwierige Situation hatten. Menschen in Japan üben sich im Waldbaden. Sie gehen tief in den Wald und füllen ihre Lungen mit frischer, heilsamer Waldluft. Kannst du dich mit all diesen Menschen verbinden? Mit jedem Atemzug kommst du immer mehr in den gegenwärtigen Moment an. All das, was in der Vergangenheit passiert ist, lässt du ruhen. Alles, was in der Zukunft passieren könnte, lässt du los. Du bist ganz im gegenwärtigen Moment verankert. Kannst du diese Stille hören? Auch andere Menschen auf der ganzen Welt suchen Orte der Stille auf. Das können religiöse, spirituelle Orte sein, in denen gebetet wird, oder auch ein Park in der Innenstadt, die Natur oder ein ruhiger Yogaraum. Auch in einer lauten Welt können wir immer wieder die Stille aufsuchen, um Kraft und Klarheit zu schöpfen. Beobachte, wie deine Atmung mit jeder Ein- und Ausatmung ruhiger, gleichmäßiger und stiller wird. Während du hier sitzt oder liegst, kannst du dich auch wieder daran erinnern, dass du Teil der Natur bist. Wie all die Elemente, Wasser, Feuer, Erde und Luft auch in dir sind. Dein Körper besteht zu 80% aus Wasser. Das Feuer ist die Energie und Wärme in dir. Über die Erde nimmst du Mineralien auf. Und die Luft ist der Sauerstoff in deinem Blut. Werde dir bewusst, wie viele Menschen die Beziehung zwischen sich selbst und der Natur immer wieder pflegen und im ständigen Austausch sind. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Ich lade dich auch im Alltag ein, immer wieder in Verbindung zu treten. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.